SRF 1.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Klare Forderung. Der Zürcher Kantonsrat will wissen, was bei der Jugendanwaltschaft im Fall Carlos genau läuft. Definitives Urteil. Ein Hauseigentümer Schaffhausen ist schuldig, dass ein 6-jähriger Bub bei einem Liftunfall ums Leben gekommen ist. Heikle Situation. Das Zürich Open Air ist auch dieses Jahr finanziell nicht auf Rosen gebettet. Und später in der Sendung eine Tragödie, die auch nach 50 Jahren noch auffühlt. Der Hans-Peter Müller erinnert sich an einen Flugzeugabsturz in Dürrenäsch, wo über 40 Menschen aus dem zürcherischen Humlicken ums Leben gekommen sind. Das Wetter, es gibt einen milden Spätsommertag mit viel Sonne, Temperaturen liegen bei 24 Grad. Am Mikrofon Margrit Meier. Der Fall Carlos, der Fall von dem jungen Gewalttäter, der von einem ganzen Stab Leute betreut wird, der ins Thai-Boxen geht und mit einer Betreuerin in einer 4,5-Zimmer-Wohnung lebt, der Fall ist jetzt definitiv auch auf der politischen Bühne angekommen. Verschiedene Fraktionen haben heute im Kantonsrat von der Regierung Antworten zu diesem Fall verlangt. Und die SVP, die fordert sogar eine parlamentarische Untersuchungskommission. Sabine Meyer.
Im Fall Carlos braucht es laut SVP also das schärfste Mittel, das der Kantonsrat hat. Ein PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Alles andere wäre zu wenig, ist Jürg Drachsel von der SVP überzeugt.
Wir sind überzeugt, der Fall Carlos ist kein Einzelfall. Und es gibt wohl seit Jahren und Jahrzehnten Missstände im Jugendstrafvollzug, dem geeigneten Tummelfeld für Sozialpädagogen und Gutmenschen.
Spontan hat auch die BDP die Forderung nach einer parlamentarischen Untersuchungskommission im Rat unterstützt. Und nicht nur das, der Rico Brazzerol hat auch noch mit Budgetkürzungen gedroht.
Die Jugendanwaltschaft kostet den Kanton 44 Millionen Franken. Sie können davon ausgehen, dass sich die eine oder andere Partei spätestens bei der nächsten Budgetdebatte wieder an den Fall Carlos erinnern wird. Wir werden es auf jeden Fall tun. Und wir werden auch eine Überprüfung durch die GPK oder allenfalls durch eine PUC unterstützen.
Budgetkürzung und der PUC, beides schaffen die BDP und die SVP nicht allein. Sie brauchen dazu eine Mehrheit im Rat. Für eine allfällige PUC hofft die SVP darum auf Unterstützung von der CVP und der FDP. Dort winkt man im Moment aber noch ab. Ein PUC sei bei ihnen kein Thema, heisst bei der FDP. Und die CVP, die will zuerst noch Antworten vom zuständigen Regierungsrat Martin Graf zu dem Fall abwarten, hat Philipp Kutter erklärt.
Wir wollen wissen, was Sache ist und ob die Betreuung von Carlos aus Sicht des Regierungsrats legitim und verhältnismäßig ist. Der Regierungsrat muss Klarheit schaffen im eigenen Interesse.
Antworten verlangen auch die Grünen. Als einzige Partei im Rat haben sie aber auch noch eine Lanze gebrochen für die Arbeit der Jugendanwaltschaft im Allgemeinen und der Hans-Uli Gürber, Jugendanwalt, der Carlos betreut. Esther Guier.
Jugendanwalt Gürber, das werden Sie nicht bestreiten, ist ein Praktiker. Die Jugendlichen sitzen bei ihm am Tisch und er muss auch für schwierigste Fälle Lösungen suchen. Leute wie er übernehmen in einer gesellschaftlich zentralen Frage eine sehr hohe Verantwortung. Es ist dann viel leichter, diesen Leuten in den Rücken zu fallen, wenn man selber kein Mühe Verantwortung übernehmen muss für eigene Aussagen und für Vorstöße, von denen man weiß, dass sie ganz bestimmt nie mehrheitsfähig sind.
Jetzt sei nicht der Moment für übertriebenen Aktivismus, sondern man soll einfach mal abwarten, was die Regierung zu dem Fall sagt. Der Regierungsrat Martin Graf wird nämlich bis Ende Woche im Fall Carlos Rede und Antwort stehen.
Sabine Meyer. Der Zürcher Kantonsrat hat sich an seiner Sitzung heute auch mit der Bildung beschäftigt und er hat Ja gesagt zu der sogenannten Kombi-Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule. In Zukunft soll es nämlich ein kombiniertes Diplom für Kindergarten und der Unterstufe geben. Gegen die Kombi-Ausbildung war nur die SVP. Sie hat kritisiert, dass die Grundstufe also sozusagen wieder zur Hintertüre reinkommen. Das Volk hat die aber abgelehnt. Das Bundesgericht zieht einen Schlussstrich unter einen tödlichen Liftunfall, der vor über 4 Jahren in Schaffhausen passiert ist. Ein 6-jähriger Bub ist damals eingeklemmt worden und ums Leben gekommen, weil eine Scheibe in der Lifttüre gefehlt hat. Das Bundesgericht bestätigt jetzt den Schuldspruch und die Strafe gegen den Hauseigentümer. Aus Schaffhausen, Roger Steinemann.
Zum Unfall kam es in einem Wohnblock in der Stadt Schaffhausen, Ende Mai 2009.
Ein 6-jähriger Bub hat sich durch die ungesicherte Öffnung der Lifttüre gezwängt. In dem Moment fährt der Lift aufwärts an und klemmt den Bub ein. Der wird dabei so schwer verletzt, dass er stirbt. Schaffhauser Obergericht hat den Hausbesitzer und Verwalter im letzten Jahr schuldig gesprochen wegen fahrlässiger Tötung. Er sei nämlich schon 2 Tage vor dem verhängnisvollen Unfall darüber informiert gewesen, dass die Scheiben in der Lifttüre fehlen. Und danach hat er nichts. Er hätte nach Meinung vom Obergericht dafür sorgen müssen, dass man entweder den Lift abstellt oder das Loch verbarrikadiert. Eine Haltung, die jetzt die Bundesrichter zu Lausanne bestätigen. Der Hauseigentümer hat nämlich gefunden, dass man ihm neben dem Schuldspruch ja nicht auch noch eine Geldstrafe von knapp 160'000 Franken auferlegen müsse. Die Lausanner Richter haben ihn aber abblitzen lassen. Der Hausbesitzer bedauert zwar den Unfall, sei aber weder geständig noch einsichtig, dass er seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Unter diesen Umständen komme es sicher auch nicht in Frage, dass man ihm die Strafe erlöse.
Sollen Gemeinden festlegen, auf welchen Dächern eine Solaranlage installiert werden muss? Über diese Frage kann im Kanton Zürich jetzt definitiv das Volk abstimmen. Die bürgerlichen Parteien im Kantonsrat, die FDP, die SVP, die CVP und die EDU, haben nämlich heute Nachmittag wie angekündigt das Referendum eingereicht gegen die Vorlage. Die Vorlage kommt ursprünglich von den Grünen, ist aber vom Regierungsrat in einem Gegenvorschlag ein bisschen abgeschwächt worden. Sie will, dass Gemeinden in der Bau- und Zonenordnung können Gebiete festlegen, wo die Solaranlagen obligatorisch sind. Für das Referendumskomitee ist das eine Bevormundung der Bevölkerung. Die Abstimmung ist voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Wegen der technischen Störung in der Lok ist der Cisalpino Zürich-Mailand am Sonntagabend im Zimmerberg-Tunnel stecken geblieben. Bis der ganze Zug im Zürcher Hauptbahnhof zurückgeschleppt war, ist es fast 3 Stunden gegangen. Passagiere mussten rund 2 Stunden im Tunnel ausharren. Die SBB hat eine Meldung von 20 Minuten online bestätigt. Die SBB bedauert den Vorfall und will Passagiere mit sogenannten Sorry-Checks entschädigen. Das sind Gutscheine im Wert von 10 bis 15 Franken. Die Albert-Anker-Ausstellung im Museum zur Allerheiligen Schaffhausen war ein riesiger Erfolg. Noch nie hat das Schaffhausen-Museum so viele Besucher gehabt. In den 5 Monaten, wo die Ankerbilder ausgestellt waren, hat das Museum rund 40'000 Eintritte verkauft. Das sind 37% mehr als im ganzen Jahr 2011. Pro Jahr hat das Museum zur Allerheiligen sonst durchschnittlich zwischen 23'000 und 33'000 Besucherinnen und Besucher.
Übrigens. Früher waren es notwendige Übel, heute sind es Züge von vergangenen Industriezeiten und stehen häufig unter Schutz. Die alten, hohen Bachsteinkämme. Ganz speziell setzt es Horgen am Zürichsee. Dort steht nämlich in grossen, weissen Buchstaben noch Papierfabrik drauf. Mit dem Grund, dass das Chemie als Zeitzeuge unter Heimatschutz gestellt wurde. Auch wenn die Papierfabrik schon lange Geschichte ist, das Chemie nicht mehr raucht und jetzt dort Wohnungen gebaut werden. Nur, das Horgener Chemie ist offenbar baufällig, man muss einen Haufen Bachstein ersetzen, darum hat der Gemeinderat jetzt entschieden, dass das Fabrikchemie nicht mehr schützenswert sei und weg können. Das wiederum will die Gruppe von Horgener nicht, die dem Gemeinderat Willkür vorwirft. Seinerzeit hat die Horgener Bevölkerung nein, bestimmt, dass das Chemie bleiben muss. In Greenpeace-Manier hat die Gruppe heute Morgen früh Spruchbänder am alten Chemie gekisst mit der Botschaft «Rettet mich». Und im Begleitschreiben an die Medien schiessen die Chemiefreunde mindestens verbal den Vogel ab. Sie reden nämlich von der bananenrepublikanischen Selbstherrlichkeit vom Gemeinderat. Bananenrepublikanisch. Spruchbänder sind eins, nützen könnte allerdings höchstens ein Rekurs gegen den Gemeinderat. Den bananenrepublikanischen Gemeinderat.
Die Zürich Open Air ist vorbei. 4 Tage lang haben sie räumlang Rock- und Elektrobands wie zum Beispiel die Ärzte, Nine Inch Nails oder der Paul Kalkbrenner gespielt. Und die Leute sind gekommen. 70'000 haben das Festival besucht. Eigentlich sind die Organisatoren auch zufrieden, nur finanziell hätte es noch ein bisschen besser laufen können. Daniel Fritschi.
Zürich Open Air!
Für Besucherinnen und Besucher war die Ausgabe 2013 vom Zürich Open Air ein Erlebnis.
Super! Unglaublich!
Ja, das Zelt ist super. Geht immer ab.
Sie fangen an!
Es ist schön. Ja, ist ganz schön.
Sind zufrieden!
Zufrieden sind auch die Organisatoren vom Zürich Open Air. 70'000 Billets haben sie das Jahr verkauft. Das ist ein neuer Rekord, sagt Sprecherin Claudia Winch.
Wir haben für einmal sehr sonnige 4 Tage mit ein paar kleinen Ausnahmen. Sehr friedliche Stimmung, tolle Konzerte und ein paar Neuheiten, die sich auch bewährt haben.
Sehr gut angekommen sei zum Beispiel eine zweite Bühne unter einem Zirkuszelt. Ausverkauft ist das Festival aber trotz allem nicht gewesen. Die Veranstalter hätten nochmal 10'000 Tickets mehr verkaufen können. Finanziell wäre also noch mehr drin gelegen. Und Geld ist etwas, das die Veranstalter gut brauchen könnten. Im Vorfeld vom Open Air ist nämlich bekannt worden, dass sie noch offene Rechnungen und Betreibungen am Hals haben. Es geht um Beträge von über 100'000 Franken. Claudia Winch gibt dazu nicht näher Auskunft. Nur so viel, es gebe Differenzen mit einer Zeltfirma wegen einer Rechnung vom letzten Jahr. Ein Verfahren ist am Laufen. Ob die Zahlen dieses Jahr besser sind, ist noch unklar.
Da können wir jetzt noch nicht genau sagen, wie das dieses Jahr aussieht, wenn wir schwarze Zahlen schreiben können. Also es hat wirklich sehr viel, sehr gut funktioniert im Ablauf. Und ja, wir hoffen, dass wir das erste Mal schwarze Zahlen schreiben können dieses Jahr.
Sicher sagt das aber nicht. Der Standort Rümlang mindestens, der hat sich voll und ganz bewährt. Und wenn die Organisatoren die Finanzen in den Griff bekommen, kann es auch nächsten Sommer wieder heissen:
Zürich Open Air!
Der Beitrag von Daniel Fritschi war das. Der Traum von einem Kinderkulturhaus in der Stadt Zürich, der Traum ist definitiv geplatzt. Es hat zu wenig Räume gehabt und es wäre zu teuer gekommen. Dafür gibt es etwas anderes. Es soll ganz verschiedene Projekte geben, die den Kindern Theater, Musik und auch bildende Kunst näher führen sollen. Drei besonders interessante Projekte lancieren jetzt ein paar städtische Gemeinschaftszentren. Bei einem Projekt sind die Kinder Theaterexperten, bei einem anderen gibt es eine Kulturgotte. Cordelia Fankhäuser.
Die Idee von der Kulturgotte oder dem Kulturgötti, die ist simpel.
Das kulturinteressierte Erwachsene Kinder mitnehmen zu irgendeinem Kulturbesuch.
Weil aber nicht einfach irgendjemand das Kind abholen und mitnehmen kann, läuft der Kontakt über Gemeinschaftszentren, erklärt François Plampin.
Weil es auch ein bisschen etwas mit einer Vertrauensbasis zu tun hat. Also man gibt sein Kind ja auch nicht irgendjemand Fremdem mit und wir bürgen ein bisschen für die Patenschaften, für die Göttis. Wir garantieren eigentlich auch für die Sicherheit der Kinder. Und von dem her ist es natürlich sinnvoll, es sind Leute, die wir schon kennen oder die aus dem Quartier kommen.
François Plampin ist zuständig für das Kulturangebot im GZ Buchegg. Und sie möchte Kind nicht nur eine Kulturgotte vermitteln, sie möchte auch, dass Kind Theaterexperte werden.
Da möchten wir den Kindern die Möglichkeit geben, wirklich selber zu bestimmen, was für Theateraufführungen in ihrem GZ gezeigt werden.
Ein grübli Kind geht also verschiedene Kindertheaterstücke anschauen, lernt kritisieren und auswählen und einen Theaterspielplan machen. Theaterexperten oder Kulturgotte, das Ziel ist immer das gleiche, nämlich Kultur für Kinder zu fördern.
Und die spezielle Zielgruppe jetzt bei diesen drei Projekten sind Kinder aus bildungsfernen, sozial benachteiligten Familien.
Mit dem Geld aus dem Kinderkulturkredit von der Stadt Zürich werden also vor allem die Kinder unterstützt, die nicht mit ihren Eltern ins Theater oder in ein Konzert gehen können. Und um den Weg zu der Kultur so einfach wie möglich zu machen, holt François Plampin bei einem dritten Projekt Künstlerinnen und Künstler in Gemeinschaftszentren. 2 Monate lang können die im Atelier gratis arbeiten und als Gegenleistung müssen sie quasi die Tür offen haben und den Kindern zeigen, was sie hier machen.
Dass eigentlich an den Orten, wo sie im Normalfall am Mittwochnachmittag hingehen oder am Samstag, plötzlich jemand ist und sie so eigentlich mit etwas konfrontiert werden, was sie gar nicht so richtig damit gerechnet haben oder was sie von sich aus vielleicht gar nicht so würden aufsuchen.
Kinderkultur wird in der Stadt Zürich nicht nur mit diesen 3 neuen Projekten gefördert. Neuerdings gibt es auch eine Internetseite, die heisst KIKUK. Und auf der ist zum ersten Mal das ganze Kinderkulturangebot der Stadt zusammengefasst.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist bald 17:45. Es ist eine Tragödie, die bis heute unvergessen ist. Der Flugzeugabsturz zu Dürrenäsch. Die Woche ist es genau 50 Jahre seither. Am 4. September 1963 ist am Morgen ein Swissair-Flugzeug mit 80 Menschen an Bord abgestürzt. Alle Insassen sind ums Leben gekommen.
43 von ihnen sind aus dem zürcherischen Huemliken gekommen. Sie haben mit der landwirtschaftlichen Genossenschaft einen Bauernbetrieb zu Genf besuchen. Der Flugzeugabsturz hat die kleine Bauerngemeinde im Zürcher Wieland in einen Schockzustand versetzt. Auf einen Schlag hat sie ein Fünftel von ihren Einwohnern verloren. 40 Kinder sind weise geworden. Und viele haben die Tragödie bis heute noch nicht verarbeitet. Der ehemalige Berufspilot Hans-Peter Müller aus Dettlicke war damals ein junger Flugzeugmechaniker. Er hat am Abend vor dem Absturz noch an der Unglücksmaschine gearbeitet und war dann auch einer der ersten auf der Absturzstelle. Von seinen Erinnerungen an das Unglück, das durchnäht, hat er am Christoph Brunner erzählt.
Es ist der Mittwoch, wo sich das Flugzeugunglück von Dürrenäsch zum 50. Mal jähren. Hans-Peter Müller, vor 50 Jahren sind Sie 20 gewesen, noch in der Ausbildung zum Flugzeugmechaniker. Können Sie mir erzählen, was war dort an dem 4. September 1963? Was war das für ein Tag? Wie ist der gestartet?
Also nach voran, ich bin in der Ausbildung für Flugzeugkontrolleur. Der Mann hat die Nacht geschafft an dem Flugzeug und an dem Flugzeug das Rad Nummer 4 geholfen wechseln mit anderen zwei Personen. Und dann bin ich heimgegangen, go schlafen. Und am Morgen um 7:30 hat das Telefon geschaltet und ich habe das Telefon. Dann heisst, ich muss sofort auf den Flugplatz kommen. Es ist etwas vorgefallen. Dann bin ich im dicken Nebel auf Kloten gefahren und hat gedacht, oh, haben wir echt das Werkzeug falsch versorgt oder so etwas. Beim Empfang, beim Portier, sind drei Personen gewesen, unter anderem Polizei. Und dann dachte ich, komisch, dass die Polizei da ist. Dann ist mir in einen Raum geführt worden und dort haben die drei Personen genau von mir wissen, was für eine Arbeit, wie die gemacht worden ist. Erst am Schluss hat dann ein Experte gesagt, das Flugzeug gibt es nicht mehr. Wir brauchen sie jetzt, sie kommen in das Auto auf Dürrenäsch, um wichtige Teile zusammenzuladen. Brauchen wir die gewissen Leute. Sie müssen ein paar Stunden rechnen, dass sie nicht. Aber das Flugzeug ist abgestürzt.
Was ist da bei dieser Fahrt auf Dürrenäsch in Ihrem Kopf vorgegangen? Haben Sie sich da überlegt? Haben wir irgendetwas nicht angeschaut? Haben wir irgendetwas falsch gemacht? Und tut man sich die Fragen stellen?
Ich glaube, ein bisschen durcheinander oder man hat angefangen zu studieren, betrifft es mich oder uns, die Gruppe. Und ich habe eigentlich dann schon eher über die Leute nachstudiert, die abgestürzt sind, oder den Pilot, den ich kannte, beide. Mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Eher habe ich mich vorbereitet, was jetzt dann kommt, wenn wir dort sind, oder?
In dem Moment, wo Sie auf den Unfallort dort, wo das ganze Unglück dann passiert ist, was haben Sie da für ein Gefühl gehabt?
Ich bin schwer verschrocken. Wir sind ausgestiegen, hatten immer einen Nebel und einen tiefen Krater. Und ich selber habe irgendwie funktioniert. Mir hat man gesagt, was ich für Teile suchen muss. Fahrwerk und anderes Zeug. Und da hat man natürlich plötzlich eine Hand oder einen Fuß in der Hand gehabt. Und das hat einem dann also schon schockiert.
Haben Sie da irgendetwas gefunden, das Ihnen vielleicht auch einen Hinweis gibt, was da passiert ist?
Ich habe Fahrwerkteile gefunden. Ein Rad ist sogar oder mehrere. Zwei sind noch ganz vom anderen Fahrwerk am Fahrwerk gewesen. Und dann in einer Wand hinein zum Beispiel einen Alternator, der etwa 7 Kilo schwer ist, wie einbetoniert, gesehen oder gefunden. Und was wichtig ist, ich habe einen Papierfetzen gefunden, wo eingezeichnet war, wo es brennt. Ich vermute stark, dass er der Co-Pilot war. Der Herr Wittmer war sein Hobby. Jeder Flüger, den er geflogen ist, hat er ganz genau beschrieben, in Detail für die Piloten, dass die mehr Gefühl haben vom Flugzeug her. Ich nehme an, er war das, der noch Zeit hatte, kurz einzeichnen auf einem Blatt Papier, wo Caravelle drauf ist oder der Rumpf und so, und hat dort einzeichnet, wo das Problem hat. So wie es ausgesehen hat, aber der Pilot immer noch im Hinterkopf gehabt, man könnte noch in Hallwilersee und Notlanden in See, weil viele Passagiere haben ja Schwimmwesten auch gehabt. Ich vermute, dass er das noch in Sau gefasst hat. Aber weil er den Flüger nicht mehr können steuern konnte, hat er versucht, Personen zu verschieben, wegen dem Schwerpunkt. Und dann weiss man nicht, dass ein Hostess gesagt hat, es geht nicht, es brennt ja hinten, oder? Das ist also ein schlimmer Zustand für einen Pilot, der nichts mehr machen kann mit so einem Flugzeug.
Die Hälfte der Leute, die da umgekommen sind bei diesem Flugzeugabsturz, die sind ja aus dem Dorf Humlicken gekommen. Da war ein grosser Schock, eine grosse Trauer in diesem Dorf, weil da wirklich sehr viele Leute, sehr viele Eltern und Verwandte da ums Leben gekommen sind. Wie haben Sie das Drama um Humlicken nachher so mitbekommen? Sind Sie vielleicht auch mal selber dort angegangen?
Also, am 6. September hat mich Swissair mit anderen zusammen auf Humlicken geschickt, auf den Herdöpfel auszutun. Man hat einfach gewusst, jetzt wären die Leute, es war voll in der Erntezeit drin, man hat gar nicht gross gefragt. Ich habe gesagt, ich gehe auch. Man hat gesagt, jeden Tag. Und die sind sicher froh gewesen, so, wie man im Nachhinein festgestellt hat, dass jemand geholfen hat. Und dort hat man ein paar Kinder kennengelernt, zwischen 9-jährig bis 15-jährig. Es war eine komische Stimmung, eigentlich ein Schweigen. Die hat einen Bruder, die hat einen gar nichts gesagt. Man hat auch nicht gewusst, was man soll sagen. Ich mag mich erinnern, ein Kind, das war ein Bub, etwa 13, hat mich gefragt, weil ich von der Swiss hergekommen bin, wieso hast du an diesem Flüger geschafft? Oder was hast du gemacht? Also, aber ich weiss nicht mehr genau, was man das, wie das Gespräch geändert hat. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Aber es war noch happy gewesen, dann in diesem Dorf zu arbeiten. Die Stimmung war also extrem gewesen, oder?
Und wie haben Sie die Suche nach der Ursache von diesem Absturz miterlebt? Haben Sie das auch ein bisschen mitverfolgt und sind da interessiert gewesen?
Ich bin natürlich schon interessiert gewesen. Die Untersuchung an und für sich habe ich nicht miterlebt. Aber ich selber habe dann mit anderen diskutiert. Hey, hallo, wir haben doch 2 Monate vorher schon mal geredet über die Problematik da mit diesen Rädchen, die alle gewechselt werden. Man hat probiert, ja, das ist passiert wegen dem und dem. Und am Schluss ist es relativ einfach gewesen. Eigentlich ist der Pilot schon, der das gemacht hat.
Hey, man muss vielleicht noch sagen, der Pilot hat da ein Verfahren gemacht, wo bei der Swissair da mal offenbar üblich war. Es hat Nebel gehabt dem Morgen. Und man hat Triebwerk durchlaufen lassen mit der Bremse, damit der Nebel auf ein paar hundert Meter wegblasen tut. Und das hat offenbar Maschinen bei der Rädchen so überhitzt, dass es dann eben angefangen hat zu brennen in der Luft. Ist das in dem Fall etwas gewesen, wo man schon dort diskutiert hat? Das ist ein bisschen kritisch.
Am meisten, die, was ich geschafft habe, in dieser Fahrwerkstatt, ist da etwa die etwas auftreten, ob das echt gut ist oder die Ursache ist, dass mehr Rahmen gewechselt werden. Aber weiter hat man nicht darüber nachgedacht. Es gibt aber einen offenen Punkt, der wird überall erwähnt. Die Handbremse, wenn man die angezogen hat, hat man keine Lampe gehabt, wenn man heute bei jedem Auto hat, dass sie angezogen ist. Könnte sein, dass die noch ein Stück weit angezogen ist. Und eine Bremse wird dann heiss. Weiss ich nicht, hätte der Pilot müssen merken, dass er eine längere Startstrecke hat.
Sie sind damals mal 20 gewesen, Hans-Peter Müller, wo Sie da den Flugzeugabsturz erlebt haben von Dürrenäsch. Sie sind in der Ausbildung gewesen zum Flugzeugkontrolleur. Hat das Ereignis bei Ihnen nie irgendwie etwas ausgelöst, wo Sie gesagt haben, oh nein, ich glaube, ich muss da von diesem Beruf weg?
Haben wir das überlegt, ja. Längere Zeit, ein paar Monate lang. Aber ich bin zu fest von dieser Luftfahrt angefressen gewesen, dass ich das... Nein, ich muss sogar so sagen, erst recht hat es mich interessiert, wieso ich so... etwas passieren, das darf es ja nicht geben. Und als Kontrolleur müsste man anders reagieren, man müsste früher so etwas erkennen. Von dem her ist es eigentlich das Gegenteil passiert, das mich schon recht interessiert hat. Aber ich bin mir angestanden oder habe kritische Fragen gestellt und dann wird man halt unbeliebt, bin ich dann geworden. Weil ich auch heute noch kritische Fragen habe, gewisse Hersteller oder Airline. Aber wenn man sich den Flugunfall anschaut, schon über 30 Jahre, ich sage jetzt 85% könnte man vermeiden. Ganz kann man es ja nie vermeiden. Trotz allen Zertifikaten und Absicherungen und Doppelkontrollen.
Die Erinnerung an Dürrenäsch, ist das etwas, wo Sie sich aktiv vielleicht ein bisschen wach behalten haben? Oder wären Sie froh, Sie könnten die Ereignisse irgendwann mal vergessen?
Nein, ich habe es erlebt. Aber was mir wichtig wäre, dass die es betroffen hat, direkt, dass man denen einmal helfen kann. Dass, wenn mir jemand von denen sagt, ja, ich habe das noch nicht verarbeitet, warum hat er das noch nicht verarbeitet? Und dann hört man so gewisse Fragen, die mich erschrecken, dass man mit denen über das oder das noch nicht geredet hat. Und ich wäre froh, wenn jetzt, an dem 50. Jahrestag, die Leute wirklich mehr befriedigt werden in Sachen die es noch nicht wissen oder die es wissen wollen, dann wird das sicher einmal langsam vertraut, sage ich jetzt. Ich selber habe mit dem kein Problem mehr. Aber ich denke immer wieder dran, oder vor allem natürlich, wenn mir Hummelich vorbeifährt oder mit jemandem redet von dort.
Der Hans-Peter Müller, er hat sich zurückerinnert an den Flugzeugabsturz von Dürrenäsch am 4. September 1963. Die Hälfte der Passagiere, die umgekommen sind, sind aus dem Zürcher Dorf Humlicken gekommen. Wie die Dorfgemeinschaft mit dieser Tragödie umgegangen ist, das hören Sie morgen in der Abendsendung vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen um 17:30 Uhr hier auf SRF 1. Es war 17:55 Uhr. Wir sind beim Wetter und das ist morgen eine gefreute Sache. Prognose von SRF Meteo mit Sabine Palmer.
Der Montag geht sonnig zu Ende. In der Nacht wird es recht kühl, morgen am Morgen liegen die Temperaturen um die 8 Grad. Morgen gibt es einen Spätsommertag wie aus dem Bilderbuch. Vom Morgen an scheint die Sonne von einem strahlend blauen Himmel und man sieht kaum ein Wölkchen. Bis am Nachmittag wird es auch richtig warm. Zu Dietikon und zu Bülach gibt es 25 Grad, zu Zürich, zu Wedischwil und Schaffhausen wird 24 Grad. Auch am Mittwoch geht es mit sonnigem Wetter weiter. Am Morgen hat es stellenweise ein bisschen Nebel. Bis am Nachmittag wird es sogar noch wärmer, mit Höchstwert um die 27 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit um 6 Uhr mit dem Blick in die Welt, nochmal der Blick in unsere Region und auf die wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Warum darf der Carlos Thai-Boxen mit einer Betreuerin in einer 4,5-Zimmer-Wohnung leben? Und warum wird der junge Straftäter so gut betreut? Was für ein Konzept hat die Zürcher Jugendanwaltschaft? Diese Frage stellt der Zürcher Kantonsrat und praktisch alle Parteien wollen vom Regierungsrat klare Antworten. Die SVP fordert sogar eine parlamentarische Untersuchungskommission. Lang wird der Rat nicht müssen warten. Der Zürcher Justizdirektor Martin Graf will noch diese Woche Stellung nehmen zu diesem Fall. Fahrlässige Tötung. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen einen Schaffhauser Hausbesitzer bestätigt. Er ist zu Recht schuldig gesprochen worden wegen einem Liftunfall, der vor über 4 Jahren in Schaffhausen passiert ist. Ein 6-jähriger Bub ist damals eingeklemmt worden und ums Leben gekommen, weil eine Scheibe in der Lifttüre gefehlt hat. Der Hausbesitzer sei 2 Tage vor dem Unfall über den Schaden informiert worden und hätte diese Scheibe müssen ersetzen müssen. So das Bundesgericht. 70'000 Besucher und Besucherinnen und räumlang als Standort, der sich bewährt hat, das dritte Zürich Open Air war ein Erfolg. Aber bei diesem Erfolg gibt es auch einen Wermutstropfen und das ist das Geld. Finanziell hätte es etwas besser laufen können, vor allem auch darum, weil noch alte Rechnungen vom letzten Jahr offen sind. Und das war es von heute. Unsere Sendung gibt es auch zum Abladen kurz nach der 6 Uhr auf unserer Internetseite srf.ch/news. Verantwortlich für die Sendungen war der Peter Fritsche. Am Mikrofon Margit Meier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.